Was habe ich heute vor? Was gibt es in weiterer Folge? Heute würde ich noch einmal gerne genauer auf die Hegel-Wahrheitsproblematik eingehen, auch im Hinblick auf die Hintergründe und die Einbettung dieser hegelianischen Problematik in die klassische Wahrheitsproblematik. Das ist irgendwie doppelt zu betrachten, nämlich so, dass einerseits ich Hegel verwende, um Motive der traditionellen Philosophie anzusprechen und zu diskutieren. Zweitens aber muss man sehen, dass Hegel mit den Motiven der klassischen Philosophie selber hoch originell und eigenwillig, wenn man will, umgegangen ist. Also Hegel als einen Repräsentanten der klassischen Wahrheitstheorie zu nehmen, ist an dieser Stelle ein gemischtes Vergnügen, ist nicht korrekt. Er ist jemand, der einem die Möglichkeit gestattet, über die klassischen Wahrheitsfragen in einer sehr eigenen und also für die damalige Zeit, heute würde man sagen, ultra innovativen Art und Weise zu sprechen. Aber man soll im Gedächtnis behalten, dass das auch eine sehr spezifische und dann in weiterer Folge auch sehr umstrittene Art und Weise ist, damit umzugehen, mit der Wahrheitsfrage. Diese, ich würde eben sagen, weitere Geschichte zusammen mit der manifesten Krise des Wahrheitsgedankens in der klassischen Philosophie kommt dann das nächste Mal. Also was ich nächste Woche am Programm habe, ist dann Nietzsche und eine Fragestellung im Hinblick auf Wahrheit, die von der Entwertung der hohen hegelianischen Position ausgeht. Und dann würde ich über Nietzsche und Heidegger nochmal zurück zu den Anfangsüberlegungen dieses Semesters kommen, nämlich zu Tarski und Tugendhat. Und Tugendhat dann verwenden, um auch eine Form von Verbindung von analytischer Philosophie und klassischer Wahrheitstheorie vorzustellen. Und enden werde ich mit Sicherheit bei Davidson, der mir an der Stelle die instruktivste Position zu sein scheint. Wir haben das letzte Mal schon diese kantianische Position hier besprochen. Was ich Ihnen hier eingeschaltet habe, dieses Lernmodul, könnte man sagen, unter dem Titel Begreiflich, ist eine Sache, die in vier Abschnitten durchgeht, die Problemstellung, wie sie sich für Hegel darstellt und wie sie von Hegel dann auch weiterentwickelt wird. Ich habe das auch gleichzeitig versucht, in eine gegenwärtige Sprache zu bringen, von der ich beanspruchen würde, dass sie das, was Kant auf eine mehr sozusagen lateinisch unterlegte und klassische Art und Weise sagt, in die gegenwärtige Verständniswelt hineinnimmt. Also beim Kant sind es die Repräsentationes Singulares und die per notas communes. Diese Repräsentationes per notas communes sind ein entscheidender Punkt. Das sind Vorstellungen, die ausgerichtet sind auf Merkmale. Die Merkmale, ich habe dort oben habe ich mit Spitz operiert, als ein Beispiel, glaube ich, nicht? Ein Ding besitzt Eigenschaften, die ihm in Sätzen zugeschrieben werden. Nimmt man ein zugeschriebenes Prädikat, dann finden sich in der Regel andere Dinge, mit denen das erste Ding die Eigenschaft teilt. Spitz ist nicht nur die Nadel, sondern auch die Schere. Das ist komplett traditionell klassisch, dasselbe mit Rot, dasselbe mit mit rund, mit all diesen Dingen. Und die Umsetzung dieser Beobachtung in die kantianische Terminologie ist eben, es gibt diese Notas communes, das ist die Spitzheit, oder es ist die Vierbeinigkeit oder was immer. Und im Communes steht schon drinnen, dass hier ein ganz spezielles, wesentliches Problem angesprochen ist, nämlich die Allgemeinheit. Der Punkt, was ist diesen Dingen gemeinsam? So einfach ist es im Prinzip. Wir werden auf das noch mehrfach zurückkommen. So einfach ist es im Prinzip und so unglaublich umstritten und diffizil gleichzeitig, wenn man sagt, Dinge haben etwas gemeinsam. Das ist eine Ausgangsfrage der ganzen abendländischen Philosophie, worin besteht diese Gemeinsamkeit. Da steckt dahinter, Platon ist immer wieder schon angesprochen worden, gibt also die platonische Antwort auf die Gemeinsamkeit der Dinge ist, dass sie partizipieren an Vorgaben aus dem Ideenbereich. Das ist in der frühen Neuzeit umgesetzt bei Kant in einer Formulierung wie wir stellen fest gemeinsame Merkmale an den Dingen. Eine solche Formulierung ist deutlich zweideutig, nämlich man kann sie so lesen, dass man sagt, diese Dinge haben eben diese Gemeinsamkeiten. Diese Gemeinsamkeiten bilden Merkmale aus und diese Merkmale nehmen wir entgegen, nehmen wir wahr, was immer wir sagen, wie wir das tun. Und wir können sagen, in der mehr nominalistischen Betrachtungsweise, diese Merkmale entwerfen wir, um die Dinge zu ordnen. Das ist ein ewiges Tauziehen in der Philosophiegeschichte zwischen dem Realismus und dem Nominalismus. An dieser Stelle sind die Merkmale Produkt unseres gedanklichen Vermögens und die Welt schert sich nicht darum, oder ist es so, dass wir uns an der Welt orientieren, indem wir solche Merkmale aufgreifen, oder ist es so, dass das eine Koproduktion ist? Das ist glücklicherweise hier jetzt nicht mein Thema. Ich würde es mir auch nicht selber wählen. Das ist eine längere Geschichte. Es ist aber notwendig, darauf hinzuweisen, dass wir, wenn wir in die Wahrheitsdebatte reingehen, mit dieser Art von Problemstellung rechnen müssen. Ich habe das jetzt so weiter geführt, dass ich geschrieben habe, Menschen koordinieren ihre Vorstellungen mit den Besonderheiten der Welt, die sie umgibt. Sie merken, ich habe es absichtlich neutral formuliert, weil ich keine großen Investments habe in die Frage, wo denn nun die Leitung, die Leitlinien dieser Koordination herkommen. Was mich mehr interessiert, und das ist der Punkt, wo diese Art von Betrachtung, die mit Sätzen anfängt und die Sätze in eine Beziehung setzt zu den Merkmalen von Dingen in der Welt, wo es mich mehr interessiert, ist das Folgende, dass es in diesen koordinierenden Tätigkeiten Brüche gibt. Dass man kann es also auf der einen Seite leicht sagen, wenn den Menschen eine Nadel fehlt, suchen sie sich einen anderen spitzen Gegenstand. Nicht? Wenn man das auf diese Art und Weise exponiert, sagt man, ich brauche zum Durchstoßen dieser Folie jetzt hier eine Nadel, aber eine Nadel, warum? Weil ich habe ein praktisches Problem, für dieses praktische Problem brauche ich ein Ding mit einem bestimmten Merkmal. Normalerweise verwende ich dazu eine Nadel, also zum Beispiel zum Restart des Computers, zum Reset des Computers, wenn er gerade abgestürzt ist. Normalerweise diese Knöpfe sind immer so klein. Ich komme da mit meinem Finger nicht hin. Ich brauche dazu eine Büroklammer, eine aufgebogene Büroklammer. Ich habe aber jetzt kein Ding mit diesem Merkmal, na, kein Problem, ich nehme ein anderes Ding mit diesem Merkmal, nämlich eine Schere zum Beispiel, mit der geht es auch. Das ist der Normalvorgang und ich artikuliere jetzt diesen Normalvorgang deswegen, weil das zwar einerseits beschrieben werden kann durch Sätze, ich habe die Nadel ist spitz, ich brauche einen spitzen Gegenstand oder sowas, aber es ist eine bestimmte sorgenfreie Variante von Sätzen, wenn man das so sagen kann. Es ist dann noch kein Problem aufgetreten. Ich nehme halt einfach einen anderen spitzen Gegenstand. Das ist ein Punkt, wo Wahrheit noch nicht eine Rolle spielt. Also in diesem praktischen Zusammenhang, das ist ein, gib mir bitte einen spitzen Gegenstand oder ich brauche einen anderen spitzen Gegenstand, funktioniert der Satz so, dass er Dinge mit Merkmalen zur praktischen Weiterverwendung verbindet. Er funktioniert aber noch nicht unter dem Aspekt des Wahrheitsproblems. Und was ich Ihnen heute entwerfe, ist unter anderem eine Linie, die zwischen solchen Satzformulierungen und dem Wahrheitsproblem eine genauere Verbindung herstellt und sich fragt, wie das Wahrheitsproblem mit diesem Satz- und Aussageproblem zu tun hat. Erinnern Sie sich an das, was ich vorvergangene Stunde von Hegel berichtet habe, dass eine der Grundideen der Kritik von Hegel am klassischen Wahrheitsverständnis das ist, dass er sagt, die Leute, die über Wahrheit sprechen, und Kant ist da durchaus inkludiert, die gehen davon aus, dass man nicht weiter darüber reden muss, dass Aussagesätze dasjenige sind, was sich zur Feststellung von Wahrheit am besten eignet. Aussagesätze haben wir jetzt hier gerade, die Nadel ist spitz. Auf der anderen Seite muss ich jetzt noch Ihnen darstellen, die Verbindungslinie zwischen Aussagesätzen und Wahrheit im klassischen Verständnis, also wie kommt es von solcher aussagesatzmäßig geformten Formulierungen zum Wahrheitsproblem. Das ist dann die Verbindungslinie, die als Grund angegeben wird, um sagen zu können, wenn es um Wahrheit geht, halten wir uns an Aussagesätze, und wenn wir das gesehen und diskutiert haben, können wir besser verstehen, warum Hegel sagt, das ist nicht selbstverständlich, was die Intervention von Hegel bedeutet, diese Form der Aussagesätze nicht sozusagen zurückzuweisen als richtige Transportmittel für das Wahrheitsproblem. Also, Versuch, die Wahrheit hier mit ins Spiel zu bringen, habe ich so formuliert: Es kommt vor, dass auf der Suche nach einem spitzen Gegenstand ein Merkmal falsch vorgestellt, gesehen oder angewandt wird. Zum Beispiel liegt das Ding nicht richtig. Also, oder das Licht täuscht, das reflektiert oder sowas ähnliches. Jetzt ist diese Formulierung eine Formulierung, in der ich ausgehe davon, dass wir Merkmale haben, dass wir eine Verwendung für Dinge mit bestimmten Merkmalen haben und dass diese unterstellte Verwendung an bestimmten Stellen misslingt. Es misslingt, und warum misslingt es? Weil, worin liegt das? In meinem Beispiel ist es recht deutlich zu sehen, es misslingt, weil die Abstimmung zwischen der Koordination, von der ich da geredet habe, die Koordination von Weltbestimmtheiten und Repräsentation dieser Weltbestimmtheiten in meinen Vorstellungen oder aber und setzen, weil in dieser Abstimmung was nicht passt. Eben ein einfaches Beispiel, ich nicht richtig hingeschaut habe oder ich es nicht richtig gesehen habe. Ich habe also in meiner Repräsentationstätigkeit, die sinnlich vermittelt stattfindet, einen Fehler drinnen und dieser Fehler hindert mich daran, die beabsichtigte Verbindung herzustellen zwischen der Merkmalszuschreibung, die ich leiste, und der Effektivität dieser Merkmalszuschreibung im Hinblick auf die Art und Weise, wie die Welt ist. Weil es eben nicht so ist, das ist die Grundidee hinter dieser Koordination, es ist eben nicht so, dass es billig und folgenlos ist, dass ich diesem Ding das Merkmal spitz zuschreibe. Man könnte sagen, an dieser Stelle, was kostet es? Und dann sage ich halt spitz dazu. Es ist nicht folgenlos, weil die Zuschreibung von spitz, spitze Gegenstände oder sowas ähnliches, die soll ja was leisten. Die garantiert mir ja, dass mit dem Ding bestimmte Dinge getan werden können. Und an dieser Stelle, wenn an dieser Stelle der Wurm drinnen ist, dann habe ich eben ein Problem. Das Problem ist jetzt allerdings, das genauer zu formulieren, wie komme ich heran daran, was das für ein Problem ist. Ich kann sowas sagen, und was ich Ihnen vorstelle, hat eine gewisse strukturelle Ähnlichkeit mit dem, was Heidegger in Sein und Zeit über den Umgang mit Dingen sagt. Mit dem Hammer, beim Heidegger ist es nicht Spitzes, sondern ist es der Hammer, mit dem man an der Stelle operiert. Ich kann sagen, der Hammer ist zu schwer oder das ist ja nur ein Papierhammer oder sowas ähnliches. An dieser Stelle drücke ich aus, dass das Ding, dem ich dieses Merkmal zuschreibe, für die Praxis, für die das Ganze einen Sinn macht, überraschenderweise nicht geeignet ist. Das ist noch nicht etwas, was mit Wahrheit direkt zu tun hat. Darum habe ich hier geschrieben, was heißt hier richtig? Ich habe eben gesagt, ein mögliches Szenario ist zu sagen, das Ding liegt nicht richtig, darum habe ich es nicht richtig gesehen, darum habe ich es nicht richtig eingeschätzt, darum kann ich es so nicht verwenden. Sage ich sozusagen alles so flott, aber was heißt es hier richtig? In der funktionierenden Koordination ist keine Rede von richtig oder nicht richtig, die funktioniert einfach. Das ist gar nicht spitz, beruft sich auf ein Prüfverfahren, das die Zuschreibung von Merkmalen regelt. In der Geschichte, die Kant vorlegt, ist das von Anfang an mitgedacht. Das ist jetzt das ist sehr kompakt zugegebenermaßen formuliert. Was ich damit sagen will, ist, also diese Formulierung, das ist gar nicht spitz, ist ein Echo von dem, was Heidegger in Sein und Zeit in dem folgenden Satz sagt, der Hammer ist zu schwer. Der Hammer ist zu schwer und kann darum nicht so verwendet werden, und damit fällt das aus dem Handlungs- und Sinnkontext heraus. Und Heideggers Pointe in Sein und Zeit ist jetzt die zu sagen, solange wir auf dieser Ebene sind, haben wir von Wahrheit und Richtigkeit noch überhaupt nichts gesprochen. Das sind Vorgänge unserer Welt, unseres in der Weltseins, und erst als Konsequenz dessen, dass uns irgendwann einmal die Praxis nicht mehr nach der gewünschten Art und Weise funktioniert, komme ich zu so etwas wie einem Satz, und dieser Satz heißt dann, der Hammer ist zu schwer, und in diesem Satz wird überhaupt erst artikuliert ein Problem. Das heißt andererseits, Sätze sind immer schon Abfallprodukte misslungener Praxis. Das würde der Heidegger nicht so sagen, aber vom Sinn her stimmt schon ziemlich. Also die und was der Heidegger damit verbindet, ist, dass er sagt, und darum ist ein Begriff von Wahrheit, der sich auf diese Abfallprodukte gelingender Praxis bezieht, von vornherein abkünftig. Dem fehlt von vornherein etwas, der kommt in den Bereich nicht rein, der ein vorgelagerter Bereich ist, nämlich bevor der Hammer zu schwer ist, bevor wir sagen, das ist gar nicht spitz. Ich habe jetzt den Heidegger hier quasi als Kontrastfolie mit reingenommen, weil ich zum Explizieren von Kant darauf hinweisen muss, dass Kant und dieses ganze analytische Wahrheitsverständnis, das sich zum Teil in der Sprachanalyse auch noch auf Kant beruft, nämlich auf diesen Einstieg bei Sätzen, dass das eine andere Philosophietradition ist. Also wir werden das sehen, es gibt die Philosophietradition, die geht über Hegel, Nietzsche, Heidegger, Derrida, und das ist eine Philosophietradition, die daran Interesse hat zu zeigen, dass Sätze nicht der richtige Einstiegspunkt für die Definition von Wahrheit ist, weil Sätze eben von vornherein diese Art von Defizienz haben, während die andere Richtung, sagen wir mal Kant, Wittgenstein, Carnap, Tarski, in die Richtung geht zu sagen, Sätze sind es. Wir können mit Sätzen hier beginnen. Und der Grund, warum ich sage, in der Geschichte, die Kant vorlegt, ist von Anfang an mitgedacht, dass es hier ein Prüfverfahren gibt, ist der folgende, dass man jetzt von aus diesem Verständnis des Problems sagen kann und muss, diese Story von wir haben in Koordination mit der Umwelt Merkmalszuschreibungen, die uns helfen, die Welt zu bewältigen, diese Story der Merkmalszuschreibung ist von Anfang an geprägt auch von der Möglichkeit des Scheiterns, des zeitweisen Scheiterns dieser Merkmalszuschreibung. Also es kann eine solche Zuschreibung, die sich ausspricht in der Nagel ist spitz, kann von Anfang an und muss von Anfang an gedacht werden, auch als etwas, was misslingen kann. Das Gelingen und Misslingen der Merkmalszuschreibung ist der Ausgangspunkt. Und da haben wir dann den Ort, an dem wir sagen können, Sätze in ihrem Funktionieren der Merkmalszuschreibung sind das, woran wir uns orientieren. Und was ist nun der Ort von Wahrheit und Falschheit in der Behandlung von Sätzen? Wahrheit und Falschheit kommt ins Spiel als ein Verfahren, diese Merkmalszuschreibungen zu kontrollieren. Also ein formaler Apparat, der uns gestattet, die Merkmalszuschreibungen festzuhalten oder aber zu verwerfen. Merkmale schlagen sich in allgemeinen Vorstellungen nieder und diese wiederum werden in Prädikaten ausgedrückt. Im Subjekt-Prädikatsatz wird eine verbale Verbindung von vorgestellten Ding und Merkmal hergestellt. Das Prüfverfahren besteht darin, dass der Satz eine Behauptung ausspricht, das heißt, einen Sprachausdruck, der wahr oder falsch sein kann. Also die Rede vom Prüfverfahren hat gefehlt in meiner Darstellung dessen, dass ich die Büroklammer brauche, um ein Reset zu drehen. Da ist kein, in einer Weise ist da kein Prüfverfahren drinnen. Das habe ich gelernt. Da bin ich mal drauf gekommen. Da habe ich kein Prüfverfahren. Die Frage ist, um zu beschreiben, worin diese Praxis des die Büroklammer zu verwenden besteht, brauche ich, also wie beschreibe ich das ganz allgemein und welche Rolle haben Sätze? Welche Rolle haben Sätze in der Beschreibung dieser Praxis? In dem Moment, und die Schwierigkeit, die ich Ihnen vorgestellt habe, ist, dass ich einerseits, eine ganze Zeit lang diese Praxis so beschreiben kann, dass ich lauter Sätze Ihnen vorlege, die ganz einfach funktionieren. Also ich hab mir eben gedacht, ich habe dorthin gegriffen, ich habe die Büroklammer nicht gesehen, ich habe mir gedacht, Büroklammer ist nicht da, ich brauche also einen anderen spitzen Gegenstand, daneben liegt die Schere, ich habe die Schere genommen, habe mir gedacht, ja, die Schere ist auch ein spitzer Gegenstand, sie funktioniert dann da auch. Das sind alles schon Sätze, die aber im Rahmen dieser Beschreibung nicht dem Prüfverfahren unterliegen. Ne? Und es gibt aber eine zweite Betrachtungsweise, und die zweite Betrachtungsweise ist die, dass man sagt, das steckt in dem, Kant denkt es von Anfang an mit, dass das, was ich da verwende, um zu beschreiben, was ich tue, sofern es sprachlich beschrieben werden kann, mit Sprachausdrücken operiert, die es in sich haben, einem solchen Prüfverfahren auch unterzogen zu werden. Also das, was ich verwende, um den Fall zu beschreiben, in dem es funktioniert, taugt auch dazu, eignet sich auch dazu, in dem Fall angewendet zu werden, in dem ein Problem auftritt. Und nicht nur taugt es auch dazu, sondern es gibt die Auffassung, dass wir hier mit Sprachausdrücken operieren, die von vornherein das an sich haben, dass sie beides können, nämlich funktionieren und nicht funktionieren zu bezeichnen. Die Wahrheit eines Satzes wird dann so erläutert: Das Ding, dessen Namen mit einem Eigenschaftsausdruck verbunden wird, besitzt das Merkmal, welches dieses Prädikat bezeichnet. Wenn der als spitz ins Auge gefasste Gegenstand nicht spitz ist, dann ist die Abstimmung gestört und wir verwenden das Prüfverfahren der Wahr- und Falschheit dazu, diesen Satz auf eine bestimmte Art und Weise abzusondern von anderen, in denen dieses Prüfverfahren funktioniert. Ich sage das nicht um Prüfverfahren dazu. Sie werden, also wenn Sie Hegel kennen, dann werden Sie das Problem sofort identifizieren können. Einer der zentralen Einstiegsstellen für Hegel in dieses Problem und für Heidegger auch, das ist die Hegel-Nietzsche-Heidegger-Linie an der Stelle. Zentrale Einstiegsstelle ist zu sagen, wo kommt denn dieses Prüfverfahren her? Wer ist denn verantwortlich für das Prüfverfahren? Sollen wir uns das vom Komitee für europäische Standardisierung vorschreiben lassen? Das Problem ist sehr, sehr greifbar. Wenn jemand behauptet, eine wissenschaftliche Leistung erbracht zu haben, zum Beispiel sich zu habilitieren, wir hatten gerade so einen Fall diese Woche, ne? Also eine Qualifikation in einer Arbeit zu schreiben, die die Frau in diesem Fall befähigt, eine Dozentur zu gewinnen, dann muss es ein Prüfverfahren geben, also Leute, die das prüfen, und zwar nach Standards prüfen, ob die Sätze, die da drinnen stehen, in dem Fall diesem gewissen Anforderungen entsprechen. Und dieses Prüfverfahren ist sinngemäßerweise, anders wird es irgendwie schlecht gehen, ist etwas, was nicht diese Frau selber machen kann. Ja? Also das wäre nicht besonders sinnvoll. Das ist ungefähr so, wie wenn der Bürgermeister sich selber die Ausnahme zum Bau eines Seehotels genehmigt, was natürlich vorkommt, wie wir wissen. Aber es ist sozusagen klar, dass die ganze Pointe des Prüfverfahrens an dieser Stelle ein externes Prüfverfahren ist, das mit solchen Sätzen so umgeht. Und das ist es nun der wichtige hegel-heideggerianische Einspruch dagegen. Es wird gesagt, das ist aber genau nicht entsprechend den Ansprüchen der Philosophie, der hohen Philosophie. Die hohe Philosophie kann sich ihre Prüfverfahren nicht von außen geben lassen. Das wird die Perspektive sein. Sowohl das Grandiose als auch das Absturzartige des Wahrheitsbegriffes hängt mit diesem Problem zusammen, dass man nämlich sagt, vielleicht solange wir Bürgermeister sind, müssen wir uns extern prüfen lassen. Aber sofern wir Philosophen sind, und das ist die Schönheit und die Wichtigkeit des Ideals der selbstbestimmten Vernunft, solange wir Philosophinnen sind, können wir letztlich keinen fremden Maßstab akzeptieren zur Prüfung unserer Erkenntnis. Das heißt, à la longue muss die Prüfinstanz und die geprüften Umstände müssen zusammengeführt werden, müssen in dieselbe Schiene hineinkommen. Und das heißt, an dem Satz exemplifiziert gleich, Sätze können auf ihre Wahrheit nicht von außen geprüft werden, sondern Sätze müssen so beschaffen sein, dass sie das Instrumentarium der Qualitätsprüfung, um noch einen sozusagen geladenen Ausdruck mit hineinzubringen, schon an sich haben. Und das ist der Punkt, das bin ich da gleich zu Ende, und das ist der Punkt, wo sich das positive Urteil und der spekulative Satz auseinander entwickeln, also zwischen Kant und Hegel der Bruch stattfindet. Das positive Urteil ist eines, dessen Prüfverfahren immer extern ist, während der spekulative Satz so gebaut ist, dass er in sich diesen Bezug zur prozeduralen Selbstevaluation wenn man so sagen will, in sich hat. Und das sind anders aufgebaute Sätze, die haben eine andere verfahrensweise Struktur. Das ist diese Struktur, um die es dann bei Hegel gehen wird.
Ich glaube, Sie haben meine Frage gerade jetzt im letzten Teil beantwortet, aber ich will sie trotzdem noch stellen. Ja. Sie hat gelautet, wenn die Tradition Hegel, Nietzsche, Heidegger sagt, jetzt vereinfacht, über die Sätze kommen wir nicht hinein zum Wahrheitsproblem. Tun Sie das nicht praktisch in Sätzen? Wenn jetzt Heidegger, wir müssen ganz anders über das Sein nachdenken, ist das nicht ein Satz, das man sich bedient? Also sind es nur, das habe ich jetzt aus den letzten Worten herausgenommen, sind es nicht andere Sätze oder Sätze, die in sich das Kontrollinstrument tragen, aber auf jeden Fall sind es Sätze.
Es gibt diese sehr berührende Abschlusssequenz. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sozusagen hundertprozentig garantieren, aber im Prinzip war es der letzte große und gezielt programmatische Vortrag von Heidegger, der geheißen hat Zeit und Sein statt Sein und Zeit, den er in Freiburg gehalten hat, da war schon 80 oder sowas ähnliches, das letzte, was wirklich sein System nochmal zusammenfasst und den Bogen zwischen Sein und Zeit und Zeit und Sein abschließt. Und in diesem Vortrag spricht er über das Ereignis, und das Ereignis ist der Ereignis, also das ist dieses unfestlegbare, unplanbare Geschehen, das er an die Stelle der der Kontrolluntersuchungen sozusagen einführen will. Und am Ende dieses Vortrags sagt er, und das ist genau ein Hegel-Motiv, das passt ganz genau da rein, diese Unplanbarkeit ist etwas, was all unsere Kategorien und Vorstellungen und sprachlichen Möglichkeiten durchkreuzt, was darum auch in unseren Sätzen nicht adäquat dargestellt werden kann, weil unsere Sätze von ihrem Aufbau her immer schon ganz eine bestimmte Leistung vollziehen, nämlich genau diese Merkmalszuordnungsleistung vollziehen, die Subjekt-Prädikat-Sätze. Also das heißt, unsere Sätze sind nicht in der Lage, das zu erfassen, was das Ereignis anbietet. In diesem Vortrag habe ich nur in Sätzen gesprochen. Das ist da ziemlich wörtlich. Ja? Das sagt er dann einfach ziemlich, und das finde ich, das ist sozusagen die gezielte, berührende, wie man es dann einschätzt, ist noch die andere Frage, Wendung oder das Konzertieren von Heidegger, dass er sagt, ihm steht nichts anderes als Sätze zur Verfügung und in diesen Sätzen versucht er etwas zu sagen, was an dieser Stelle, was er in seinen Sätzen mitteilen will, das nicht in Sätzen zu sagen ist. Meine persönliche Kommentarschiene dazu, wenn Sie einen Kommentar von mir dazu wollen, dann ist mein Kommentar der folgende. Wittgenstein hat das mit 27 Jahren und nicht mit 80 Jahren gesagt und hat dann noch ziemlich viel Zeit gehabt, sich gescheitere Gedanken zu machen. Aber das mögen Sie anders sehen.
Die Alternative zu den Sätzen wäre ja tatsächlich in einem strengen Sinn des Schweigens.
Ne? Richtig. Na, darum meine ich, Ende des Traktats. Ne?
Der Reset-Knopf. Ja. Heidegger würde sozusagen mit dem idealen Gegenstand nachdenken, den man nimmt, um Reset zu drücken. Und nicht eigentlich einen nehmen, sondern sich um diese Frage eigentlich.
Nein, da habe ich. Also, wenn du das so siehst, dann habe ich die Sache falsch dargestellt. Das ist es nicht, glaube ich. Heidegger würde sagen, also ich meine Rede, meine Rede vom Reset-Knopf ist quasi angelehnt und auch ein bisschen polemisch gewendet gegen den Hammer. Heidegger hat also diese Handwerkstradition, die er dann noch stark machen will. Das ist also der Tischler und so ähnlich. Und meine implizite Behauptung diesbezüglich war, das, worüber er redet, das Interessante dran, das hängt nicht in der ländlichen Werkstätte, sondern das kann ganz genauso da im Büro mit dem Computer passieren. Und da würde Heidegger nicht sagen, dass es um einen idealen Gegenstand geht, sondern er würde sagen, es geht darum, dass wir in aller Normalität zunächst mal, wo immer wir agieren, eingepasst sind in funktionierende Zusammenhänge. Wenn zu viel von den funktionierenden Zusammenhängen nicht funktioniert, dann werden wir im ersten Durchgang psychisch und physisch gestört und im nächsten Durchgang verlieren wir den Verstand oder gewinnen ihn gar nicht. Wir müssen das ist auch natürlich ein Hintergrund diesbezüglich, nicht? Das eignet sich, glaube ich, ganz gut an der Stelle zu sagen, der kantianisch-analytische Zug läuft in die Richtung, dass man sagt, worin liegt die menschliche Auszeichnung, die menschliche Verstandestätigkeit, die liegt darin, dass wir Wesen sind, Lebewesen sind, die prüfen können. Unser Verstand besteht darin, dass wir uns so einen Instanzenzug aufmachen können. Und dieser Instanzenzug ist gegründet darauf, dass wir von vornherein auch damit rechnen, dass Zuschreibungen und Funktionalitäten falsch laufen können. Das ist unsere Vernunft, weil sonst wären wir die Schnecken wie die Schnecken. Ja? Eine Schnecke kann auf ein Hindernis stoßen und kann das Hindernis umgehen. Es kann es ignorieren oder es unterliegt dem Hindernis, dann wird sie zerstört. Eine Schnecke kann mit dem Hindernis nicht in dem Sinn produktiv umgehen. Also selbst wenn Menschenaffen oder so, nicht, um es an dieser Stelle zu sagen, wenn Sie einen Stock nicht finden, was anders nehmen, da wird es natürlich ein bisschen verlaufend, nicht? Wenn ein Affe mit einem Stock eine Banane herunterschlagen kann und er hat keinen Stock und er kommt drauf, statt des Stocks kann er einen Regenschirm nehmen und er nimmt den Regenschirm, dann kann man natürlich sagen, dass diese Art von Merkmal, nicht? Das ist genau das Beispiel des Merkmals, dass diese Fähigkeit des Aufnehmens von Gleichheit, Verähnlichkeit in Merkmalen beim Affen ebenfalls vorhanden ist. Das ist ein bleibendes Frage, eine bleibende Fragestellung, und diese Fragestellung führt natürlich sozusagen führt genau in den Abgrenzungsbereich zwischen Vernunft und unvernünftiger, sozusagen angeblich unvernünftiger Kreatur. Wenn ich dieses Beispiel jetzt so genannt habe, dann kann man es gut so erläutern, dass man sagt, die klassische Art und Weise, Menschen als Vernunftwesen auszuzeichnen, besteht darin zu sagen, der Mensch unterscheidet sich vom Tier durch die Fähigkeit, Begriffe, das Set satzmäßig auszudrücken, Begriffe zu verwenden, nämlich den Begriff eines handhabbaren Stabes, der die und die Merkmale hat, dass diese, und worin besteht nun der Unterschied des Begriffsgebrauches gegen das, was der Affe macht, der Unterschied des Begriffsgebrauches besteht genau in dem Prüfungsverfahren. Besteht genau darin, dass der Affe nicht das Prüfungsverfahren macht, sondern nur die Ähnlichkeiten verwendet. Und das Prüfungsverfahren, das eine geregelte Disjunktion und Konjunktion zwischen Ding und Merkmal, anders gesagt eine Form der Allgemeinheit, der beurteilbaren Allgemeinheit mit reinnimmt, das ist das, was den Menschen auszeichnet in dieser aufklärerischen, Kant-analytischen Tradition. Und, ich sage das sozusagen, der letzte Satz hier dazu, da bin ich nämlich drauf gestoßen, weil ich gesagt habe, man verliert den Verstand. Also wenn nicht genügend Abstimmung möglich ist, verliert man den Verstand. Das ist eine sehr instruktive Formulierung an der Stelle, weil sie nämlich deutlich macht, dass der schöne Verstand, den die Menschen sich zuschreiben, und als Unterschied von den Tieren und als Fähigkeit des Prüfverfahrens, dass der auf was aufruht. Dass der aufruht auf möglicher Koordinierung und dass darum, wie Heidegger sagen würde, der viel gepriesene Verstand eine Voraussetzung hat, die man anders beschreiben muss und die nun der Heidegger anders beschreibt, die der Hegel anders beschreibt, die der Wittgenstein anders beschreibt. Das sind drei Philosophen, die auf diese Sache sehr, sehr stark hingewiesen haben. Wobei Hegel jemand ist, das ist an der Stelle so extra herauszustreichen, der zu einem Zeitpunkt, an dem die Erkenntnisdurchbrüche des 20. Jahrhunderts, die also sowohl beim späteren Wittgenstein als auch bei Husserl, Heidegger festzustellen sind, noch nicht gegriffen haben und der also diese Voraussetzungsdimension des Verstandes nicht auf phänomenologisch-pragmatistische, wie immer, Art und Weise motiviert hat, sondern auf eine andere.